Herr Jesus, wir wollen dich ehren durch unser Wort, aber auch durch unser Leben, auch durch unseren Verstand, durch unsere Gefühle, durch unser ganzes Sein, weil du es wert bist. Du hast dein ganzes Leben für uns gegeben. Ich bitte dich auch jetzt für den Nachmittag, dass deine Botschaft für uns rüberkommt, dass wir es verstehen und praktizieren können. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Amen. Ja, mich hat eben jemand gefragt, für welches Missionswerk ich tätig bin. Das ist, die da so ein Bändchen haben, das sind die hier wenigen Mitarbeiter der Hilfsaktion Märtyrerkirche, daran kann man das erkennen. Ich bin Gemeindereferent der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Vor recht vielen Jahren war ich sehr freudig überrascht, plötzlich in YouTube jemanden zu sehen, der auf kritische Fragen vom Islam Antwort gegeben hat, als Christ. Das Besondere daran war, der hat ein astreines Deutsch gesprochen, aber sah eher dunkel aus. Und, wie ich später rausgekriegt habe, er hat, das vielleicht erzählt er das auch noch selber, er hat mitgekriegt, dass Muslime sehr aktiv sind in YouTube. Zum Beispiel Pierre Vogel, ein ehemaliger Boxer aus dem Ruhrgebiet, der Moslem geworden ist und der das sehr geschickt macht und viele Leute anspricht dadurch. Und dieser Bruder Selam, der heute zu uns sprechen wird, hat das dann so als Herausforderung aufgegriffen, selbst gute, qualitativ hohe und korrekte Videos zu machen, die Antworten geben auf kritische Anfragen des Islam. Zum Beispiel, wenn gesagt wird, die Bibel ist verfälscht oder ihr glaubt ja an drei Götter oder was so alles an diesen Standard Herausforderungen von Seiten des Islam ist. Und ich finde das sehr gut. Wir müssen heute in unserem Land nicht nur sagen, radikale Moslems sollten nicht in unser Land kommen, das ist eine andere Frage. Aber wir müssen geistlich kämpfen und dafür auch bereit sein. Deswegen war ich damals, als ich erstmals von Selam gehört habe, sehr dankbar dafür, dass ein, jedenfalls nach meinem Alter, noch sehr junger Mann das gemacht hat. Und seitdem haben wir Kontakt immer mal wieder gehabt, uns auch vor gar nicht so langer Zeit bei einer Konferenz getroffen. Seine Herkunft ist von Eritrea und das liegt mir wieder auf andere Weise auf dem Herzen, weil ja Eritrea schlimmes Unrecht gegen Christen geschieht und ich den Eindruck habe, da wird sehr wenig in Deutschland darüber berichtet. Vielleicht, weil es nicht so interessant ist wie Ölländer oder so. Ich weiß nicht die genauen Hintergründe. Aber umso mehr freue ich mich, Bruder Selam jetzt reden zu hören. Er wird uns über das Thema Muslime in Deutschland erreichen, aus seinen eigenen Erfahrungen und aus seinen Gedanken etwas weitergeben. Und es ist schön, dass Gemeinde Jesu in Deutschland immer internationaler geprägt wird, weil wirklich wir weltweit, nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt weltweit voneinander viel lernen können. Wir gehören zu dem Leib Jesu und da gibt es viel, was wir von verfolgten Christen lernen können, aber auch von Leuten mit anderem Hintergrund in unseren Ländern und in unseren Ländern des Westens. Ja, von daher herzlich willkommen und du hast die Möglichkeit, jetzt uns weiterzugeben.
Ja, danke für diese Möglichkeit. Falls ich zu schnell spreche, bitte macht ein kurzes Zeichen, wenn ich undeutlich bin, dass meine Frau, die bemängelt das auch manchmal. Und vergebt mir, wenn ich euch manchmal zwischendurch einfach so duze. Ich bin das nicht gewohnt mit dem Siezen, ich probiere es mal. Ja? Okay. Ich selbst bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und habe hier studiert, gelernt und dann, ich war ungefähr 18, ein bisschen koptischen Hintergrund, aber wir hatten jetzt nicht viel mit Kirche zu tun. Und dann war es so, dass ich eine Religionslehrerin hatte, die uns im evangelischen Unterricht im Abitur das Evangelium erklärt hat. Und ich weiß noch, wir haben nicht verstanden, warum das so wichtig gewesen sein soll, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Aber man hat da gute Noten bekommen, deswegen haben wir weitergemacht. Nur diese eine Frage, da sind wir alle durchgefallen in der ganzen Klasse, bis auf ein Mädchen, die war in einer Freikirche oder sowas. Und ja, und da hat es so angefangen, dass ich mich interessiert habe, Und dann ging es weiter. Ich habe angefragt in verschiedenen christlichen Gemeinschaften, ob ich mithelfen kann. Und die haben mich dann reingezogen und haben gesagt, lass uns doch erstmal zusammen die Bibel lesen. Und das habe ich gemacht und ich habe viel mitbekommen, viel Gutes aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Und irgendwann hat sich mein Leben gedreht und meine Freunde, die konnten gar nicht mehr mit mir reden, weil es ging nur noch um Jesus bei mir. Meine ganzen Prioritäten haben sich verändert. In den Dienst, in den ich reingekommen bin, das erkläre ich jetzt gleich, für den ist es notwendig, dass ihr keine Fotos und Videos mehr von mir macht. Und zwar war es bei mir dann so, dass ich meine Freunde für Jesus gewinnen wollte. Und dann kam der Erste zu mir, das war ein guter Freund, mit dem ich Basketball gespielt habe, der sagte zu mir, ich sehe all diese Videos im Internet von salafistischen Muslimen. Ich sehe aber keine Antworten von euch Christen. Kann es sein, dass ihr Christen gar keine Antworten habt? Damit hat er mich geärgert. Immer wieder. Und es ging da nicht um diese generellen Fragen, sondern ja, Jesus und die Ehebrecherin, textkritische Fragen in den frühesten Handschriften nicht enthalten. Das waren die Argumente, die so kamen im Internet. Und dafür musste man schon recherchieren. Aber er wollte nicht Bücher lesen. Er wollte auch nicht im Englischsprachigen irgendetwas anschauen. Er wollte Videos sehen, deutschsprachige Videos. Und das ist ungefähr 20 Jahre her. Da hat sich eine Menge getan. Er ist nicht konvertiert, aber zwei andere Freunde von mir. Ich habe geweint und getrauert um sie, aber Gott hat mich auch geformt hin zu einem Dienst, wo ich viele Missionswerke und Missionare gefragt habe und einige sich angeschlossen haben, dass wir zusammen Videos produzieren in Social Media, auf YouTube und so weiter. Und so entstand das Videoprojekt Bibel und Koran-Team. Jetzt kannst du das erste Video zeigen, in dem ungefähr die Formate vorgestellt werden. Ihr habt ja auch einen Flyer, den könnt ihr kurz mal hochhalten. Genau, das ist der Flyer. Dort wird erklärt, was wir so veröffentlicht haben an verschiedenen Videoformaten für diese junge Generation im Internet. Achso. Ja.
Liebe Zuschauer, wir freuen uns, euch unser Videoprojekt Bibel und Koran vorzustellen. Seit 2010 produzieren wir verschiedene Videoformate. Eines unserer Videoprojekte umfasst emotionale Kurzfilme, die wir gemeinsam mit einer talentierten Videoproduzentin in Pakistan gedreht haben. Diese Filme präsentieren das Evangelium auf wunderschöne Weise in mehreren Sprachen.
Kontrolle خود را از دست داد و از کوره به در رفت.
تردد في احضار السارق الى الامير.
Gott wird auch dich eines Tages, den Richter, beurteilen und richten, weil er gerecht ist. Wegen deiner Schuld muss er dich verurteilen, weil nur 100% Unschuldige nicht verurteilt werden. Gottes Gerechtigkeit wird die kleinste Schuld bestrafen. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott selbst sich um...
Unsere nächste Videoreihe beleuchtet die Unterschiede zwischen Koran und Bibel, zeigt aber auch ihre Gemeinsamkeiten. Die meisten Videos sind auf Deutsch und behandeln zentrale Themen wie Liebe, das Paradies und Sünde sowie die Propheten. Alles in einem aufwendigen Animationsstil. Dieser ist zwar kostenintensiv, aber er macht deutlich, was einem entgeht, wenn man nur den Koran liest.
Gott begegnet den Menschen, ob beim Spaziergang im Garten, im Kampf mit Jakob, in der Begegnung mit Abraham und Sarah. Gott offenbart sich den Menschen nicht nur in Form einer Stimme, sondern auch in der Form und Gestalt von Menschen. Daher ist es für Leser der Bibel nicht befremdlich, wenn Gott sich auch in Jesus zeigt. Der Koran hingegen spricht davon, dass Allah Augen hat, Hände, also Teile eines Körpers, aber niemals begegnet er den Menschen so, wie er es in der Bibel tut.
Der Koran nennt also die Geschichten der Bibel, aber er spricht gegen sie. Und so geht das weiter. Jesus ist zwar heilig, ohne Sünde und von einer Jungfrau geboren, doch er ist nicht für unsere Sünden gestorben.
Im Koran ist Jesus ein Prophet, aber nur für die Juden. Ein Wort von Gott, aber nicht der Sohn Gottes. Er ist der Messias, aber nicht der Retter. Er wirkte Wunder, doch von seinen Lehren und von seinem Leben findest du im Koran fast gar nichts.
Außerdem haben wir Interviews, in denen wir Passanten zu verschiedenen Themen befragen. Diese Antworten stellen wir direkt gegenüber, um aufzuzeigen, was Muslime und Christen tatsächlich glauben.
Und Jesus ist in dem Sinne auch ein Prophet, ein Gesandter Gottes und nicht der Sohn des Gottes.
Gott in der Bibel ist dreifaltig, sagt man das so, ja. Also hat Maria als Frau und Jesus als Kind. Und im Koran ist er das nicht, also als alleiniger Gott.
Also ich kenne keinen Christen, der sagen würde, dass Gott mit Maria ein Kind gezeugt hat, so wie bei einem Menschen. Nein, nein. Wir glauben, dass Gott durch den Heiligen Geist in Maria ein Wunder getan hat.
Darüber hinaus bieten wir Videos zu Fragen an den christlichen Glauben an. Dabei gehen wir auch auf die unterschiedlichen Textvarianten von Bibel und Koran sowie auf die sogenannten wissenschaftlichen Wunder ein. Unsere Videos findest du vor allem auf YouTube. Und für Instagram und TikTok haben wir spezielle Formate entwickelt.
Fragst es uns, über den höchsten Gott zu belehren und dabei aus diesen verfälschten Büchern zu zitieren?
Der Koran sagt niemals, dass die früheren Bücher verfälscht seien. Im Gegenteil, wir sollen zu ihnen zurückgehen. Ihr entbehrt der Grundlage, solange ihr nicht die Tora und das Evangelium und was von eurem Herrn zu euch herabgesandt worden ist, haltet.
Sie verdrehen den Sinn der Worte und haben einen Teil von dem vergessen, womit sie ermahnt worden waren.
Oh, jetzt wird's langsam heiß. Hamute, erinnerst du dich an den kleinen Laden an der Ecke? Geh und hol uns ein paar Tüten Chips und Popcorn, wenn es welche geben sollte.
Bitte betet für unser internationales Team, damit wir weise Entscheidungen treffen. Tragt euch in unseren Newsletter ein, um mehr Informationen zu erhalten und die Möglichkeit zu bekommen, Texte zu lektorieren. Abonniert uns und unterstützt uns dabei, unsere Videos weiter zu finanzieren. Herzlichen Dank und Gottes Segen.
Frau Frank, könntest du mir kurz helfen? Also für die, die interessiert sind, muss nicht sein. Aber vielleicht für die drei Reihen, wer sich ein Newsletter eintragen will, kannst du mal vergeben. Es kommen alle zwei Monate die neuesten Videos, Gebetsanliegen und Hintergrundinformationen. Und wer interessiert ist, kann hier seine E-Mail eintragen. Ich weiß, einige haben schon genug Gebetsmails. Das ist voll in Ordnung, wenn ihr es einfach weitergebt. Aber falls ihr interessiert seid, für uns zu beten, aber auch die Texte zu erhalten, die dann zukünftig kommen. Also was wir immer machen ist, wenn da Texte zusammengestellt sind, dann schicken wir sie per Newsletter raus, damit Leute nochmal drüber schauen, oh, das ist zu kompliziert, oh, das könnte man ein bisschen einfacher formulieren. Und die könnt ihr dann anschauen und korrigieren. Das ist hilfreich. Orientierung M, wem sagt das etwas? Kennt jemand diese Organisation? Bibeln in 100 verschiedenen Sprachen, da sind wir gerade noch organisatorisch mit angebunden und angestellt. Und das ist das, was auch der Wolfgang schon etwas erwähnt hat. Also wir versuchen auf Social Media junge Leute zu erreichen. Und sie entscheiden ihren Glauben darüber. Viele konvertieren zum Islam. Es gibt auch viele, die Christen werden über Social Media, aber die können nicht einfach so frei über ihren Glauben erzählen. Also die Verfolgung ist auch in Deutschland da. Es ist schwierig. Für die meisten Kreise, wo ich unterwegs war, waren immer einige da, die neue Gläubige waren, muslimischen Hintergrund, aber sie berichteten davon, dass sie bedroht wurden. Hier, wenn man zum Islam konvertiert, dann ist das nicht so der Fall. Nutzen welche hier TikTok? Niemand. Genau. Ja? Da war jemand. Also die Wahrheit ist die, wenn ich mit Missionswerken zurzeit spreche und ich rede jetzt mit Ansprechpartnern, die sind 30, 40, 50 Jahre alt, für die ist das auch fremd. Das ist so neu und so anders und schwer zu durchschauen, wie das funktioniert. Da reinzukommen, da könnt ihr für Weisheit beten, dass die Missionswerke, dass die Christen heute auch eine Sicht dafür gewinnen. Es sind wenige, die da aktiv sind, aber das ist der Ort, wo die jungen Leute sich aufhalten. Ja, also ich war jetzt einmal auf einem Vorstand eines Missionswerkes und da haben sie darüber gesprochen, dass sie ja, Zeitschriften, Kalender und so weiter, einige Printmedien, das hat sich aber geändert. Und zu wenige haben das auf dem Schirm, weil als ich dann zurückgefahren bin mit der Bahn, bin ich, die Bahn ist wieder ausgefallen, ICE, Rhein-Main-Gebiet, und ich musste mit Regionalbahn fahren und von Bahnhof zu Bahnhof immer wieder aussteigen. Und da waren Dutzende junge Männer, Afghanen, Iraker, Türken und so weiter. Und die haben keine Kalender gelesen oder Zeitschriften in der Hand gehabt, Traktate und so. Nein, nein, die haben alle so gemacht, so und so und so, die ganze Zeit auf ihrem Handy. Deswegen, wir müssen dahin. Das Evangelium muss da rein, dass sie dort auch die gute Botschaft hören. Unser Motto ist generell, respektvoll, fundiert, christuszentriert. Und diesen Bibelvers, den kennt ihr wahrscheinlich. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich, mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Ich werde später noch von einigen Kollegen erzählen, die das ein bisschen anders auslegen mit dem freundlich und Respekt. Und ich werde es jetzt einmal so stehen lassen. Ja. Kurz zu mir noch. Also die Videos, das habe ich ja beschrieben. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich unterrichte an verschiedenen theologischen Seminaren. Islamische Theologie. Naja, also es war so eine ausländische, salafistische Uni und dort habe ich nur das Vordiplom gemacht. Aber es war sehr hilfreich zu verstehen, wie Menschen in diesen Netzwerken denken. Es gibt verschiedene Netzwerke von ja, Leuten, die eher Medien machen und von Missionaren, wo wir so dabei sind. Wir versuchen, Influencer zu fördern, die dort aktiv sind. Da gibt es einiges, was ich da berichte. Migrantengemeinden zu unterstützen. Und jetzt bin ich so in Richtung künstliche Intelligenz, wie man das nutzen kann. Da forsche ich gerade. Das ist ein Buch, Missionarischer Islam auf YouTube. Das findet ihr auf Amazon, aber die wichtigen Kapitel findet man auch kostenlos bei Google, wenn man das eingibt. Deswegen müsst ihr das nicht kaufen. Was aber hilfreich ist, ist der Flyer, der in diese Visitenkarte, die in dem Flyer drin ist. Auf der Rückseite sind in 8 verschiedenen Sprachen Videoreihen. Wenn ihr jemanden kennt, der eine Persisch oder Pashto, was auch immer spricht, dann findet ihr dazu Videoreihen, die man per QR-Code mit dem Handy neuerdings einscannen kann. Wir haben, das waren jetzt die letzten Visitenkarten, die ich euch ausgegeben habe. Das Büro bei uns hat jetzt einen Finanzierungsstopp gemacht, weil wir etwas im Minus sind. Ihr könnt auch die Vorlage haben und es selber ausdrucken lassen, wenn ihr die benötigt. Und es gibt Schulungsvideos. Wer noch DVDs nutzt, davon haben wir auch ein paar. Das ist meine wunderbare Frau, die Rahel. Sie geht gerne auf die Straße. Ja, das und manchmal zerrt sie mich mit auf die Straße. Und dann kommt man zurück auf den Boden, anstatt dort im Elfenbeinturm irgendetwas zu entwickeln. Das sind die Gespräche, die man führt. Es sind immer dieselben. Mit Muslimen, mit anderen. Und sie betet für diese Leute. Und das sind unsere Kinder. Die sind jetzt älter, aber Pubertät lässt nicht zu, dass das jetzt andere Fotos sind, die ich zeigen darf. Aber die sind süß und die unterstützen das einigermaßen. Auch wenn sie manches peinlich finden, natürlich. Das gehört dazu. Und das links sind so Einsätze, die wir machen, wo wir andere unterstützen, jetzt Omar von Hakika TV in Großstädten, einfach dabei sein, da die Gespräche suchen. Das macht was. Das verändert was. Es ist für Muslime was Besonderes, wenn sie sehen, hey, das sind Leute, die reden über uns, oder besser gesagt, die reden mit uns und die sagen, dieses Christsein, das ist auch für uns relevant. Ja, anstatt mit dem Anspruch da zu sein, also Christsein ist für die Deutschen und für die Westler, das sind Muslime, die haben eine andere Religion. Eher mit der Herzenseinstellung, ihr seid Muslime? Ja, genau für euch ist Jesus gekommen. Ja, also da ein Umdenken zu bewirken in dem Gespräch. Aber ich halte es jetzt mal ganz realistisch. Wenn wir über diese Schritte nachdenken, die jemand macht mit einem muslimischen Hintergrund hin zu Christus, das sind viele, die Gespräche führen, wo sie etwas hören über Jesus, aber es sind wenige, die dann wirklich auch das Interesse haben, wo man, ich sage mal, Gemeinschaft oder wo man weitere, tiefere Themen spricht und nicht nur diskutiert. Manche aber haben bereits einen Traum gehabt. Manche, also die besten Missionare, sagen ja manche, sind die Politiker im Iran oder in Afghanistan, weil es viele Afghanen gibt, die sagen, wenn das Islam ist, dann will ich jetzt Christ werden. Ja? Und die kommen dazu bei diesem Bereich Interesse. Die, die aber sich entscheiden und dann weiterhin in Gemeinschaft bleiben, das sind nicht so viele. Aber wenn sie dabei bleiben, dann sind sie wie ein Leuchtturm für die ganze Familie. Und das Zeichen, das da zu sehen ist, ist, es ist möglich, als afghanischer Christ Jesus nachzufolgen. Es ist möglich, als Türke Jesus zu lieben, ohne sein Land zu verraten. Davon brauchen wir mehr. Solche jungen Leute sollten wir unterstützen. Hier ein paar Bibelverse in diese Richtung. Wie sollen sie glauben, wenn sie nichts von dem gehört haben? Das ermutigt uns. Ja? Oder Jesus spricht, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Das hält uns nochmal auf dem Boden der Tatsachen, Gott muss ziehen. Also wir sind es nicht, die Menschen überzeugen können. Natürlich gehört auch Verleugnung dazu. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Aber es gilt auch für uns. Und das müssen wir vorleben, sonst wirkt das nicht authentisch. Und dann, dabei wird jeder Mensch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Also an der Liebe zueinander wird man euch erkennen. Das wird nochmal ganz konkret, ich werde das später nochmal aufgreifen. Aber, was ich noch sagen möchte. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass man diese Migrationspolitik der Regierung, die ist etwas naiv und blauäugig. Die kann man kritisieren als Christ. In der Begegnung aber brauchen wir Liebe, Sanftmut, Barmherzigkeit. Hass hat da keinen Platz. Die merken das sofort. Natürlich. Und das passt nicht mit dem Geist Gottes zusammen. Wir geben Unterricht an verschiedenen Seminaren und dort, ich bin eher so ein Workshop-Typ. Ich gebe allen Aufgaben, Fragen, die oft gestellt werden, Situationen und dann sollen sie selbst entscheiden, wie sie reagieren und antworten. Das ist so meine Art, wie ich das normalerweise mache. Jetzt rechts seht ihr in Berlin auf dem Einsatz oder jetzt auf einem theologischen Seminar. Was ich erlebt habe die letzten Male ist, dass sie immer mehr bei solchen Fragen einfach mal gucken, hey, was sagt eigentlich ChatGPT, künstliche Intelligenz dazu? Religiöse Themen werden jetzt damit beantwortet. Wie ein pastoraler Seelsorger und Berater wirkt das. Und das ist nicht wie bei der Google-Suche, dass man dann einen Artikel aussucht, sondern das sind dann endgültige Antworten. Und es finden sich auf YouTube einige Videos, die dann darüber sprechen, dass Muslime sagen, guck mal, ChatGPT ist jetzt Muslim geworden, ist zum Islam konvertiert und so weiter. Also das sind ganz krude, wo man natürlich mit ein bisschen Manipulation vieles erreichen kann. Was ich damit sagen will, das Thema ist relevant, künstliche Intelligenz, weil die Personen, die das programmiert haben, sind meistens Atheisten oder Agnostiker. Und das wirkt sich aus auf die Einstellung dieser künstlichen Intelligenz. Ich sage mal so, ich habe aber auch die Hoffnung, dass es im interreligiösen Gespräch oder im Gespräch mit Muslimen hilfreich ist, weil Muslime, ja, der Islam, das ist eine nachchristliche Religion. In ihren Moscheen reden sie zwangsläufig über den christlichen Glauben und kritisieren ihn, normalerweise. Also es wird darüber gesprochen, Jesus kann nicht der Sohn Gottes sein, das ist nicht richtig. Wir als Christen, die junge Generation, die ist oft etwas sprachlos. Die werden in den Gemeinden und Kirchen nicht wirklich geschult, wie sollen sie Gespräche führen. Da ist ein Wissensvorsprung oder die sind eher geschult, wie Muslime mit Christen reagieren. Und vielleicht wird diese Situation mit künstlicher Intelligenz etwas dabei ändern. Dazu forsche ich gerade. Es kann auch negativ ausgehen und ich werde nur warnen davor. Ich weiß es nicht. Vielleicht ein kurzes Video, damit ihr etwas über den Inhalt wisst. Also die Empfehlung ist, zum Beispiel nicht ständig auf, ja, in diese Debatten um das Wesen Gottes zu kommen, sondern einfach mal zu fragen, wie viele Sünden mussten Adam und Eva begehen, dass sie rausgeschmissen werden aus dem Paradies? Wie viele sind es? Wenn es eine einzige ist, wie können wir glauben, dass wir mit unseren guten Taten wieder zurück zu Gott können, in seine Gemeinschaft? Und das sind Fragen, die lassen jemanden nachdenken. Hier ein kurzes Video dazu.
Drei Schlüsselfragen, damit Christen und Muslime bessere Gespräche haben und einander besser verstehen. Erstens, wie viele Sünden haben Adam und Eva begangen, als sie aus dem Paradies vertrieben wurden? Eine Sünde reicht doch, oder? Zweitens, wenn du heute stirbst, wo wirst du hingehen? Wie können wir glauben, dass wir mit unseren vielen Sünden zurück ins Paradies kommen können, wenn eine Sünde gereicht hat? Und natürlich leiden wir heute unter den negativen Folgen, die diese ersten Menschen verursacht haben. Krieg und Schmerz. Interessanterweise macht jemand anderes etwas falsch und wir leiden unter den Folgen seiner Sünde. Drittens, könnte es sein, dass auch jemand anderes gebraucht wird, um die Sünden mit ihren Folgen wegzunehmen?
Also das ist ein Dilemma, dass dieses ganze jemand anderes hat etwas getan und Menschen leiden darunter. Das ist ja offensichtlich. Ja? Also ist es doch eigentlich auch möglich, dass jemand anderes für uns gestorben ist und dass wir das Gute davon nehmen, und zwar Jesus. Als ich das gesagt habe, hat das ein Mädchen auf der Straße, die sagte dann zu mir, ja, wo steht das denn in der Bibel? Das will ich lesen. Und dann habe ich Römer 5 mit ihr gelesen, deswegen war der Hinweis heute Vormittag so schön, wie der erste Adam die Sünde in die Welt brachte, so hat der zweite Adam Jesus die Gnade in die Welt gebracht. Kennt jemand das Werk oder die Organisation Move-In? Das Move-In, die versuchen, als Familie in Großstädte reinzuziehen. Dort, wo Ghettos sind, es sind nicht so viele, die das auch wirklich durchziehen. Und selbst Gemeindegründungen in großen Städten, in, ja, ich sag mal, in Brennpunktvierteln, da ist es oft so, der Pionier zieht rein, aber die anderen, die wohnen irgendwie etwas außerhalb. Und das kann ich verstehen, weil die haben Kinder und die wollen, dass die Kinder in eine Schule gehen, wo sie nicht die Minderheit sind. Das ist schwierig. Aber es gibt viele Christen mit Migrationshintergrund aus allen möglichen Ländern, die können sich das gar nicht leisten, irgendwo anders zu leben als in der Innenstadt. Und die leben in den Hochhäusern ganz nah beieinander, in den Schulen. Und ich denke, die zu schulen und zu unterstützen, da Missionare zu sein und da gute Begegnungen zu haben mit Muslimen, das ist ein Schlüssel. Das ist etwas, was wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Es gibt ja die Gebetsinitiative der Evangelischen Allianz einmal im Jahr, Anfang des Jahres. Und die haben ja auch darüber gesprochen und dafür haben wir gebetet. Und das machen wir auch. Wir versuchen das zu unterstützen und wir versuchen auch andere zu motivieren, da rein zu investieren, auch wenn es da natürlich ja manchmal Eigenheiten gibt, theologisch vielleicht, aber wir gehen dann da rein und wir gehen mit Ihnen einige Fragen in einem Workshop durch und versuchen zu unterstützen, wie Sie ins Gespräch kommen können, weil die werden konfrontiert. Also in Frankfurt war ich jetzt, das Bild unten rechts, in einer Jugendgruppe, die meinte, dass sie als Christen alleine sind. Und fast alle in der Klasse sind Muslime. Das ist so in Großstädten eigentlich oft ein Normalzustand. Immer wenn irgendeine Frage kommt zum christlichen Glauben, dann gucken die rüber und fragen, ja, was sagen denn die Christen dazu? Und dann muss man antworten können. Wie kann man jetzt gut antworten? Also die zu unterstützen, ich glaube, das brauchen wir für die nächste Zeit. Migrantengemeinden zusammen mit deutschen Gemeinden. Jetzt lese ich mal einen Bibelvers vor, der etwas spaltet vielleicht. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Okay, warum zitiere ich das jetzt? Da war ein junger Kurde, der Videos gesehen hat in der Corona-Zeit über Religion und dann sagte er sich, oh, ich will nicht in die Hölle, ich will Christ werden. Und er kam dann zu mir, der kannte mich. Und sein Bruder ist dann auch später mitgekommen. Und das war eine gute Zeit, Bibel lesen, Gebet. Und dann habe ich ihn in eine Jugendgruppe gebracht. Und dann im Nachhinein habe ich gemerkt, da ist gerade eine große Kontroverse, weil der Jugendleiter, der hat gelehrt, dass, also ich sage es mal so, dieser junge Kurde machte sich Sorgen um seine Mutter, weil er wollte nicht, dass sie verloren geht. Er hat für sie gebetet, er hat ihr von Jesus erzählt. Der Jugendleiter dagegen hat gesagt, es kommen sowieso alle in den Himmel. Es gibt keine Hölle und es gibt auch keinen Teufel. Und ich dachte, was passiert hier gerade in diesen Freikirchen? Ich dachte mir, was ist da los? Und dann bin ich eine Stufe erst an mich zu ihm gegangen, habe mit ihm geredet. Sagst du sowas wirklich? Und er sagte, ja. Okay, und was meinst du mit diesen Bibelstellen? Ja, die sind schwer zu interpretieren. So, na gut. Ich würde vorschlagen, du pausierst erstmal. Das ist aber nicht passiert, weil die Gemeindeleitung dahinter stand. Die waren ein bisschen zwiegeteilt. Die haben lang gebraucht. Irgendwann dann ist er gegangen. Aber das hat mich etwas irritiert. Ich bin dann eine Stufe höher gegangen. Am Ende landete ich bei einigen Leitern der Evangelischen Allianz und habe mal nachgefragt, wie steht ihr zu diesem Thema? Und bei manchen kamen komische Antworten heraus. Ja? Die haben das verteidigt oder toleriert, dass da Lehrfreiheit herrscht und so weiter. Und da war ein Bibelschullehrer, der sagte zu mir, ja, ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass Gott irgendjemanden in die Hölle schicken würde. Also das war so formuliert. Aber ich habe noch ein paar Jahre bis zur Rente, deswegen halte ich mich zurück, weil ich mag den Job als Pastor. Ja? Und ich dachte mir, also es war für mich, als ob so mein Weltbild, meine Zugehörigkeit, ich musste alles nochmal hinterfragen. Was ist hier los in dieser Szene? Das macht Zusammenarbeit etwas schwieriger. Und ihr könnt das verstehen, warum einige skeptisch sind, auch in Migrantengemeinden, die fragen sich dann, in welche Richtung gehen viele Kirchen und Freikirchen hier in Deutschland? Ja, vielleicht kennt ihr das, Weggemeinschaft und Zeugnis der Rheinischen Kirche, die hat das ja schon vorbereitet, die hat 2005, 2018 bestätigt, glaube ich, strategische Mission unter Muslimen wollen die nicht. Und jemand sagte mal, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, dass evangelikale Gemeinden immer so 20, 30 Jahre hinterher sind, hinter dem, was Landeskirche lehrt und glaubt. Wie geht das weiter? Also, für alle, die vielleicht hier so ein bisschen mit dieser Position hadern, Jesus hat sehr deutlich darüber gesprochen. Ich bitte euch, lest noch einmal diese Texte durch. Jesus hat davor gewarnt. Und es ist für den missionarischen Gedanken nicht förderlich, wenn wir so etwas lehren. Aber Gott sei Dank gibt es auch andere Schwerpunkte und andere Begegnungen. Hier zum Beispiel ein internationales Team, das nach Calais gefahren ist. Und die haben Mission auf dem Herzen. Das hat man dort abgespürt. Ich war mit dabei. In Calais, vielleicht habt ihr das nicht im Kopf, da sind ja hunderte Syrer und Sudanesen und Eritreer und Iraker in Nord, ja, also hin zu, die wollen nach London. Das sind viele Flüchtlinge und viele, ich meine, die meisten von ihnen sind jetzt keine Nachfolger Jesu. Und da haben sich ein paar Christen zusammengetan aus ganz unterschiedlichen Gemeinden, denen das ein Anliegen war, denen das wichtig war, dass sie erreicht werden, nicht nur theoretisch. In der Theologie, nach dem Motto, ja, wir glauben, dass Menschen gerettet werden müssen, sondern jetzt machen wir auch was. Die haben die Botschaft noch nicht, wir gehen jetzt dorthin. Und das war super. Besonders der in der Mitte, aus Kamerun, der so dunkel aussieht. Ja, noch dunkler als ich. Dieser junge Mann, der ist da hingekommen und er ist erst vor kurzer Zeit in Deutschland angekommen. Er ist Flüchtling und wenn er von Jesus erzählt, ist das etwas authentischer, als wenn ich das erzähle, der hier wächst und aufgewachsen ist, und die Leute, die schauen mich an und sagen, du hattest noch keine wirkliche Leiterfahrung, was willst du uns erzählen? Aber er ist mitten in seiner Anerkennung, aber egal, er prägt das Evangelium ihn. Und ich habe gemerkt, ich bin mehr so ein Helfer, ein Unterstützer dort, und das sind die Prediger, auf die wirklich gehört wird. Und er, für ihn ist diese Frage Himmel, Hölle ganz eindeutig, Menschen brauchen das Evangelium. Falls hier manche sind, die sich sagen, wir sind gerade in Rente, wir wissen nicht, wo wir Urlaub machen, wie wäre es mit Calais? Ja? Ein schöner Strand, kann viel Schönes erleben und dann auch mal dort mit einem Missionar vor Ort. Es sind leider sehr wenige und keiner von uns ist dort geblieben, damit das wirklich was Beständiges ist. Aber dann einfach mal dort zu bleiben und zu schauen, okay, was brauchen die, wie kann man die unterstützen und wie kann man das Evangelium da reinbringen und einfach ein Gespräch über Jesus haben. Weil die Leute sind da in der Kälte, die freuen sich über jeden, der kommt, weil ja die französische Politik natürlich, die sieht das nicht so gerne. Aber es lohnt sich mal, dorthin zu fahren und ein Segen zu sein. Jetzt mal was Ermutigendes. Einer, der dabei war, war auch dieser Afghane, der hier unten links im Bild. Und er ist quasi einer der Leiter der, der Afghanen in Deutschland. Und er hat eine Veranstaltung auf die Beine gebracht. Das war eine Konferenz, die er selbst organisiert hat. Und es kamen 100 Afghanen, die schon reif waren im Glauben, also nicht so ganz frisch, sondern die auch schon quasi viele auch Leiter sind. Ich zeige euch mal ein Video. Genau. Also das, was in Deutschland in manchen Kirchen passiert, kann vielleicht entmutigen, aber als ich das gesehen habe, da war ich ermutigt. Also sowas hatten die letzten 1000 Jahre nicht, was hier passiert unter Afghanen, was Gott da tut. Und das sind jetzt nur die, die schon reif sind. Es gibt auch viele andere, die diesen Weg gehen. Da oben rechts, das ist eine Familie, die wir begleiten, aber die haben Unterricht, tun sich manchmal ein bisschen schwer mit der Integration in deutsche Gemeinden. Das ist in der ersten Generation ganz normal. Aber mit etwas Geduld und mit langem Atem sollten wir darauf schauen, dass ihre Kinder erreicht werden. Und die haben uns gesagt, hey, unsere Kinder, die sind jetzt jugendlich und ihre Freunde sind auch Afghanen. Und die fragen, hey, warum trägt deine Mutter kein Kopftuch? Warum feiert ihr keinen Ramadan? Ja? Also die brauchen Unterstützung, die haben darum gebetet, dass da eine Konferenz ist, wo man einmal einfach die jungen Leute, die jungen Afghanen zusammenbringt. Und dann habe ich dieses Konferenzzentrum hier angeguckt und mir gedacht, ja, es wäre interessant, vielleicht hier. das ist, was unter Afghanen passiert. Es ist noch sehr zerstreut und sie haben Schwierigkeiten, sich zusammen. Wir suchen in Frankfurt vielleicht noch eine Location, wo man, ja, es ist anders. Es ist nicht so, man kann nicht einfach sagen, ja, könnt ihr für ein paar Stunden kommen und dann wieder gehen. Wenn sie zusammenkommen, dann wollen sie auch zusammen übernachten und zusammen in einem Zimmer schlafen und haben dann anders Gemeinschaft. Es ist nicht die Art und Weise, wie wir vielleicht Kirche feiern würden, aber Gott benutzt das. Ja? Und er ist dort am Wirken. Wer sind Ihre Vorbilder? Das ist jetzt der nächste Abschnitt. Paulus sagt, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Vielleicht, also das, was ich gerade jetzt anspreche, ist, ich will euch ermutigen, Geduld zu haben mit dieser ersten Generation, weil ich erlebe in vielen Gemeinden, in denen ich bin, dass da Ernüchterung ist. Wie viele von euch hatten mitgewirkt oder mitgeholfen einmal bei einer Flüchtlingsarbeit, so besonders die letzten 8 Jahre, also ja, wer hat mitgeholfen? Es sind viele. Und wie viele von euch erleben, dass daraus Frucht ist, dass Leute in eurer Gemeinde aktiv dabei sind? Eine Person da hinten, ja, noch eine. Es sind viele Kirchen, Gemeinden, Freikirchen und Gemeinschaften, ich sag mal, ernüchtert oder enttäuscht von dem, was sie rein investiert haben. Aber ihr habt etwas Gutes getan. Der Herr segne euch. Und es ist etwas Gutes dabei rausgekommen. Auch wenn ihr direkt es nicht seht. Also ich bin nicht so froh mit der Politik in Deutschland, dass diese Freiheit in Großstädte zu ziehen so freizügig gewährt wird. Also diese Ghettoisierung, die hätte man hinauszögern sollen. Es war mehr Integration möglich in Kleinstädten. Und wir haben in vielen verschiedenen kleineren Orten versucht, Kreise zu gründen, 5 verschiedenen. Und immer wieder war es so, dass sie dann doch in die Großstädte ziehen wollten. Und es war möglich. Aber dort passiert etwas. Es gibt jetzt eine kurdische Gemeinde oder 2. Hier ist eine kurdische Kleingruppe mit jungen Leuten aus dieser kurdischen Gemeinde, die bei uns sind. Also was wir immer machen ist, immer im Sommer machen wir das so, dass wenn unsere Kinder auf diesen christlichen Freizeiten sind, dann laden wir ganz viele junge Leute zu uns nach Hause ein und die übernachten bei uns ein paar Tage. Und wir lesen einfach ganz viel Bibel zusammen. Wir beten füreinander und ermutigen sie. Und ich denke, das ist das. Also Nachfolge ist so eher möglich als diese 2-3 Stunden sonntags im Gottesdienst, sondern zusammen zu leben und zu sehen, wie ist dein Alltag. Dafür braucht man natürlich Zeit. Ja, braucht man. Aber ich kenne einige Christen, ein paar verrückte Missionare, die wirklich ihre Stelle in der Schule, wo auch immer, reduzieren, damit sie mehr Zeit haben, um diese Gemeinschaft zu haben. Am Anfang war das ein bisschen organisiert von Rentnern, mit deutschen Rentnern. Und es war ja ein bisschen spannungsvoll, sag ich. Ja? Weil die Syrer, wenn man Gebetsanliegen suchte, die sagten dann, unser Onkel in Syrien ist im Gefängnis, wir brauchen noch 1.000 Euro, damit er rauskommt. Und dann beten wir darüber. Und unser deutscher Rentner, der erzählte, ja, ich fahre jetzt in den Urlaub nach Portugal, das 3. Mal dieses Jahr. Er betet, dass ich gut ankomme und dass es eine gute Zeit für uns wird. Ja? Er ist Beamter, okay, die können sich das leisten. Aus diesen Kreisen hat sich etwas entwickelt, dass er jetzt eine kurdische Gemeinde ist, die von Kurden selbst geleitet wird. Und ich denke, das ist ein Schlüssel zu einem Selbstbewusstsein im Glauben, dass da nicht immer Leute drüber stehen, die eine andere Kultur haben, sondern die eigenen Leute. Und dann kann man sich ganz anders engagieren. Dann gibt es auch weniger Sprachbarriere und kulturelle Schwierigkeiten. Naja, okay, die gibt es trotzdem. Aber es dauert natürlich dann auch länger mit der Integration und mit dem Ankommen in Deutschland. Aber im Glauben kann das oft der effektivere Schritt sein. Und das zieht andere an. Also hier rechts auf dem Bild, das ist ein Afghane, der hat diese Gemeinde auf der Straße gesehen und dann ist er gleich hingegangen. Und hat gesagt, boah, super, ich will auch Christ werden, wie geht das? Also es passiert was. Also das erlebt man in verschiedenen Gemeinden. Sie kommen einfach und sagen, wir wollen Christen werden. Und dann hat ihm das, dann ich hatte Kontakt zu einer Missionarin, die Pashto spricht. Und er ist dann Christ geworden. Und einen Tag später hat ihn sein Kollege in seiner Wohnung rausgeschmissen. Und er musste auf der Straße schlafen. Und das hat sich dann hingezogen. Dann war er kurz bei uns und dann wieder woanders. Also es gibt für diese, ich sag mal, Kultur gibt es sehr viele Restriktionen und Schwierigkeiten, wenn sie Jesus nachfolgen. Und für uns, die wir das nicht so erleben, wenn wir zum Glauben kommen, also in der Regel, ich glaube, wir können ein großer Segen sein, wenn wir da barmherzig und geduldig sind, wenn vieles nicht gleich so ist, wie wir es uns vorstellen. In allen Bereichen. Sexualität, Suchtmittel, Arbeitsethik und so weiter. Wen wir eingeladen haben, war dieser Iraner hier unten rechts. Also der war auch in Griechenland mit und in Griechenland, da ist ja schon viel Gutes passiert. dass da Gemeinden entstanden sind und diese Gläubigen dann mit jetzt nach Afghanistan gegangen sind. Dieser Iraner, der ist stark im Glauben und er hat ihn ermutigt und das war so ein Zusammenspiel. So, vielleicht noch ein kleines Video, damit ihr ein bisschen versteht, wie das dann bei der Taufe ist, aber in der Konferenz ist in der kurdischen Gemeinde, die von ihrer Mentalität nochmal anders sind als die Afghanen. Das werdet ihr gleich feststellen. Also das sind Kurden, die sich taufen lassen in einer kurdischen Gemeinde. Und die Gruppe, die ist zusammengekommen aus verschiedenen Orten. Die kurdische Gemeinde ist jetzt nicht so groß wie das in dem Bild. Also wenn man sich das anguckt, wie die eine Konferenz feiern, dann sieht man, da sind immer so ein paar Frauen mit Kopftuch, ein paar Männer, die das skeptisch beobachten. Und ganz auf ganz natürliche Weise durch die Familie kommen Leute hinzu. Und das ist etwas, was ich, also etwas sehr Positives, was ich sehe, dass wenn da Menschen sind mit Migrationshintergrund, die Jesus nachfolgen, mit muslimischem Hintergrund, die ganze Familie schaut und für alle ist das etwas Besonderes und die gucken, wie wird das ausgehen? Lohnt sich das wirklich? Deshalb ist es gut, da zu unterstützen, wo sie Schwierigkeiten haben. Diese jungen Leute sind natürlich auch im Internet und wir laden nicht nur diese kurdischen Gruppen ein und die Afghaner, wobei, also wir leiten jetzt nicht alles. Das, was wir hauptleitend sind, das ist Internet und das andere unterstützen wir und versuchen zu helfen. Wir versuchen auch diese ganzen YouTube- und TikTok-Generationen, also da gibt es so einen Gebetskreis, wir versuchen sie auch manchmal zu uns nach Hause einzuladen. Es gibt da Iraner, die frisch zum Glauben gekommen sind und die über ihren Glauben berichten, aber auch Kurden und so weiter. Und da waren jetzt einige bei uns zu Hause, besonders einer, ein Iraner. Wir haben immer so ein Handyverbot bei uns. Also wenn man bei uns ist, dann Handy abgeben und dann abends wieder nicht mal abends zurück. Und sonst kann man die Bibel nicht studieren zusammen. Das ist schwierig. Also sonst sind die ganze Zeit dort am Handy. Ein junger Mann sagte dann zu uns, hey, ich gebe dir mein Handy jetzt für 3 Stunden, aber du musst dafür sorgen, dass mir nicht langweilig wird. Mein Kopf hat geraucht. So, was ist hier los? Ja? Also ständig am Internet machen. Es haben sich ein paar eine Gruppe geformt da rechts von einigen, ich sag mal, Apologeten, die zum Thema Islam Videos machen. Und für die könnt ihr auch beten, dass sie weise sind. Einige sind ganz schön konfrontativ. Da brauchen wir als Christen Weisheit. Aber es sind die Lehrer der nächsten Generation. Also die jungen Leute informieren sich über den christlichen Glauben dort. Ich lese mal vor. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit, die von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Also, ob wir es wollen oder nicht, unsere junge Generation bekommt ihr Bild von Christen über TikTok. Und diese Leute, die dort über den christlichen Glauben sprechen, die zu unterstützen, die zu fördern. Ich denke, das ist ein weiterer Schlüssel, ein Weg, den wir als Christen gehen sollten. Und wo ich mit einigen Missionswerken gesprochen habe, ihr habt sicher auch Kontakt zu Missionswerken, schreibt ihnen Briefe und E-Mails, redet mit ihnen. Ich hoffe, sie lassen sich bewegen, dass sie da etwas tun. Denn ich kenne niemanden von ihnen, die auf TikTok so aktiv sind, wie es notwendig wäre. TikTok, das ist was Ähnliches wie YouTube, das ist so dieses viel kürzere Format von YouTube, aber aus China. Und die Chinesen, die sind da ein bisschen restriktiv mit religiösen Inhalten, aber man kann auf freundliche Art und Weise kann man da posten. Das ist auch interessant. In China wird das auf eine bestimmte Zeit beschränkt, aber überall anders lassen sie es frei laufen. Es ist süchtig machend. Da sind viele junge Leute gefangen, aber sie informieren sich da auch über den christlichen Glauben. Genau, das sind hier so ein paar von diesen jungen Leuten, die wir mit unterstützen. Besonders dieser Sänger da links, ein christlicher Rapper, ein Iraner. Sein Vater heißt Mohammed, der hat Probleme mit Krebs, musste dann in Südhessen in ein Krankenhaus, Notfallaufnahme, und da war ein Arzt, ein Muslim, und der hat seine Kreuzkette gesehen. Hat dann gesagt, warum trägst du eine Kreuzkette? Ja, ich bin Christ. Du heißt Mohammed, du darfst nicht Christ sein. Entweder du konvertierst zum Islam, oder aber du änderst deinen Namen. Aber so geht das nicht. Ihr lacht, aber stell dich vor, ihr geht in die Notaufnahme wegen einer Not. Und dann kommt da ein Arzt und sagt so etwas zu euch. Das ist das, was sie erleben. Und sie fühlen sich natürlich schwach. Sie wissen nicht irgendwas über irgendwelche rechtlichen Sicherheiten und so weiter. Für die können wir beten. Für diese junge Generation. Ja, vielleicht bete ich mal mit für uns und danach können wir Fragen stellen für diese Punkte. Vater, ich danke dir, dass du uns gerettet hast und dass du uns Weisheit gibst, dass du uns Vorbilder gibst und dass du uns schützt. Und wir bitten dich, führe uns, zeig uns, wie wir umgehen mit künstlicher Intelligenz, wie wir das vielleicht nutzen können, wie wir auch warnen sollten. Gib du uns Weisheit her vor diesem neuen Feld, das auf uns zukommt. Bitte führe uns beim Thema Social Media, TikTok, YouTube und so weiter. Helf uns, dass wir auch dort Missionare sind, dass wir dort Menschen sind, die deine Botschaft da hineintragen, wo junge Leute sind. Und dass wir auch diese ganzen jungen Leute, die bereits dort über dich reden, dass wir sie unterstützen, die so isoliert und ohne Gemeinschaft oft sind. Ja, und bitte gib auch Weisheit und Führung und Liebe in Zusammenarbeit mit Migrantengemeinden. Schütze du vor falscher Lehre, helf du, dass wir auf eine gute Weise zusammenarbeiten können und dass wir gemeinsam Deutschland erreichen können. In Jesu Namen. Amen. Amen. So.
Ja.
Gute Frage. Wie verträgt sich der Heilige Geist mit künstlicher Intelligenz?
Also die Erfahrung ist gerade die, dass viele junge Leute, anstatt den Heiligen Geist zu fragen, künstliche Intelligenz fragen. Ja? Also bei all ihren Lebensthemen. Und zumindest müssen wir wissen, was für Lehre bekommen sie da, damit wir wirklich warnen können. Es gibt manche Themen, da denkt man sich, die Antwort war ganz gut, das ist einfach eine Zusammenfassung von dem, was Prediger auch sagen, aber es steckt da eine Gefahr hinter, ja, das stimmt.
Ja, natürlich, wir sagen niemandem, hör auf die künstliche Intelligenz und nicht auf den Heiligen Geist, aber wie der Bruder sagt, dass die Lebensrealität, die immer stärker kommen wird.
Also ich selbst bin auch so, wenn ich keine Zeit habe, Bibel zu lesen, lese ich nichts anderes. Also jeden Tag will ich Bibel lesen und das ist Gottes Wort. Aber wenn wir Paulus sehen, hat er, als er bei den Griechen war, Apostelgeschichte 17, er hat auch heidnische Schriften zitiert, um Leute zu erreichen. Er hat sie zitiert und wir finden die Zitate in der Apostelgeschichte. Es war so etwas wie eine Missionsstrategie von ihm. Und unsere Videos, mit denen wollen wir Muslime erreichen. Und wir zeigen ihnen, was sie verpassen, wenn sie nur den Koran lesen. Wir setzen bewusst Werbung so, dass wir Muslime erreichen und junge Christen, die zum Islam konvertieren wollen. Weil junge Christen, die zum Islam konvertieren wollen, die vergleichen automatisch. Und die suchen einen Platz, wo sie vergleichen können. Und das sind viele. Es sind einige, die zum Islam konvertieren. Und dann vergleichen sie, was steht im Koran, was steht in der Bibel. Und denen helfen wir. Aber ja, für Christen, die mit Jesus unterwegs sind, ist das eigentlich nicht notwendig, außer sie sind im Gespräch mit Muslimen. Wenn sie in der Großstadt leben, als einziger Christen in der Schule, in der Klasse, ja, dann müssen Sie wissen, wie Sie darauf reagieren können.
Danke. Ja, ich denke, das ist für uns fremd, wenn jetzt über Koran geredet wird. Aber wenn wir mit Deutschen reden und vielleicht ein deutsches Sprichwort zitieren oder eine alte deutsche, ich weiß nicht was, macht man heute vielleicht auch nicht mehr, aber so von Siegfried mit dem Blatt, was ihm auf den Rücken gefallen ist und sowas. Wir knüpfen, ohne das zu merken, ja auch an Dinge an, die unseren deutschen Mitbürgern geläufig sind. Auch was nicht in der Bibel ist, als Anknüpfungspunkt. Nur jetzt, wenn es plötzlich um eine andere Kultur geht, kommt uns das fremd vor, aber das ist nötig, um anzuknüpfen bei Dingen, die diese Leute denken und verstehen. Ja. Ja. Ja, der Bruder, ich wiederhole das mal für alle. Er sagt, er macht Aufklärungsarbeit für Hilfsaktion Märtyrerkirche in Argentinien. Ne? Und er ist selbst manchmal entsetzt, wie wenig Christen Ahnung haben über Kommunismus oder über Islam oder über andere Ideologien. Und betont also, wie wichtig das ist, da sich richtig auch zu informieren. Danke. Okay, dann danken wir ganz herzlich. Selam, Gott segne dich. Ja.